Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter, an meiner Seite heute Niklas Schomburg, wie in der letzten Woche. Moinsen.
Moin, grüße dich.
Na, ich sag mal so, oder uns vorhin alles klar? Na,
ja, alles klar soweit. Nutzt nichts, bisschen Stimme angegriffen. Nichts mit Krankheit zu tun, ja. Muss man dazu sagen.
Müssen wir mal die Kollegen von unserem Gesundheitspodcast fragen,
genau. Was man da machen müssen kann. Wir mal fragen, was die besten Hausmittelchen sind für Heiserkeit nach Konzertbesuch.
Ach so, ich dachte Heiserkeit nach dem Erlebnis eines Fußballspiels am vergangenen Wochenende.
Ja, auch, ja, aber das wäre ein bisschen lange, glaube ich. Da müssen wir wirklich beim Gesundheitspodcast nachfragen dann, aber auch das wäre möglich gewesen.
Ja, durchaus, denn dieses Spiel hat durchaus Anlass gegeben dazu. Lass uns direkt drüber reden. Holstein ist als Neunter in den Spieltag gegangen, als Neunter aus diesem Spieltag wieder herausgekommen, aber es hat sich substanziell etwas geändert. Holstein konnte endlich den Bann brechen, 3:2 gewonnen in Nürnberg nach 4 sieglosen Spielen. Das Ding ist endlich durch, endlich hat man mal wieder gewonnen. Im Grunde hat man sich jetzt im absoluten Mittelfeld damit festgesetzt. 6 Punkte nach oben, 6 Punkte nach unten auf die Plätze 3 und 16. Mehr Mittelmaß geht eigentlich nicht.
Nö. Aber das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Ja,
genau. Also die letzten Wochen
auch Mittelmaß kann Fortschritt sein.
Ja, die letzten Wochen hatte man ja immer ein bisschen das Gefühl, so same shit, different day, ne? Also nach dem Rostock-Spiel war auch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, warst weiter Neunter, es passierte irgendwie nichts, alles rückte ein bisschen enger zusammen.
Ja, das war so ein bisschen die Problematik.
Das war das, ne? So außenrum. Für Holstein selbst, die haben sich da ganz gut eingenistet auf Platz 9. Aber jetzt wichtig für den Kopf, ich glaube, es ist jetzt nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung, ganz andere Ausgangslage als die letzten Wochen.
Ja, also klar, ich glaube, man wurde sicherlich da auch ein bisschen unruhig, hat aber nach außen trotzdem weiter immer die Fassung gewahrt und gesagt, irgendwann werden sich die Ergebnisse einstellen, ne? Wir müssen konsequenter vor dem Tor sein und so weiter und so fort, was man gerne auch mal als Floskeln abtut, aber in dem Fall war es genau richtig, da weiter Ruhe zu bewahren und dann hat man dieses Spiel auf seine Seite gezogen, auch wenn die erste Halbzeit, ehrlich gesagt, noch nicht den großen Anlass zum Optimismus gab. Ne? Also das fand ich, ich will jetzt nicht sagen, es war ein absolut schwacher Auftritt von Holstein, aber es war deutlich weniger als das, was nötig gewesen wäre, um einen Gegner, der natürlich, wie im Falle Nürnbergs, eigentlich verunsichert ist, gerade einen Trainerwechsel hinter sich hatte, um so eine Mannschaft halt zu bespielen, weil man hat Nürnberg, finde ich, angemerkt, von Minute zu Minute wurden sie halt zuversichtlicher und wurden sicherer in ihren Abläufen. Holstein hat's da, finde ich, mal wieder so ein bisschen an den Basics gemangelt, dass man nicht richtig in die Zweikämpfe kam, dass man nicht scharf genug war, dass man nicht konsequent die Tiefe bespielt hat. Es gab so 1-2 Szenen, wo Holstein dann auch schnell das Mittelfeld überbrückt hat, schnell nach vorne gespielt hat. Da hat man schon gemerkt, dass Nürnberg da durchaus ins Schwimmen kommt, dass denen halt wirklich da die Stabilität abgeht. Aber das hat Holstein halt viel zu wenig gemacht. Ne?
Ja, das war ein bisschen piefig, erste Halbzeit. Andererseits, das Gegentor ist ein Torwartfehler in dem Moment.
Ich behaupte aber trotzdem, dass du in der Mitte durchaus besser gestaffelt stehen kannst.
Du siehst als Torwart immer scheiße aus. Wenn du den Fehler machst, am Ende ist halt keiner da, der es noch ausbügeln könnte. Ja. Deswegen ist dann am Ende, sagt man dann, es ist ein Torwartfehler.
Gut, so würden wir über die Szene vielleicht gar nicht groß sprechen, wenn er den hält. Und er hält den eigentlich in, ich sag mal, 98 von 100 Fällen.
Was ich damit sagen will, ist, dass auch wenn Holstein erste Halbzeit nicht überzeugend war, hat man eigentlich das Gefühl, Holstein hat diese Partie komplett im Griff und bestimmt, wo es hingeht. Ne? Also man hat ja sich quasi das Ding selbst reingelegt. Das heißt, Holstein hat in diesem Spiel bestimmt, wo es hingeht. Nürnberg, das hat man zweite Halbzeit dann auch gesehen, die sind einfach zu schlecht im Moment, um das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Also
denen fehlt es auch an Fitness, muss man irgendwie sagen. Ne? Also so ab der 60. Minute hat Holstein das Ding gefühlt ja dann irgendwie locker dominiert und so. Ja. Ne? Lass uns kurz noch über die Grundvoraussetzung dieses Spiels reden. Also Holstein, wie in den letzten Wochen mal wieder mit so einem 4-Raute-2 aufgetreten. Raute 2, 4, 3, 3, so kann man es auch nennen, so mit einem Skripski hinter den Spitzen oder fast auch dritte Spitze, wenn du so willst. Es gab ein paar personelle Wechsel. Fiete Arp ist für Finn Bartels reingekommen. Hat, finde ich, seine Aufstellung nicht unbedingt gerechtfertigt. Nee. Das war kein guter Auftritt.
Relativ unsichtbar.
Ist in der Pause halt rausgegangen. Vrieth kam dann rein. Dann musste auch noch Timo Becker passen mit muskulären Problemen.
Ja. Im Abschlusstraining ist das aufgetreten.
Genau, ist die Reise nicht mit angetreten. Für ihn hinten rechts Julian Korb, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Nee. Früh eine gelbe Karte gesehen hat, früh dann irgendwie vorbelastet war.
Ja.
Und auch er dann in der Halbzeit raus. Und Kollege Jonas Sterner konnte endlich sein Comeback feiern.
Ja, endlich mal wieder, ja.
Genau. Zusätzlich noch häufig in der Startelf-Comeback. Und aus dieser Ordnung heraus haben sie es in Phasen ganz vernünftig gemacht. Ich tue mich aber schwer weiterhin in der Bewertung dieser ersten Halbzeit. Ich gehe nicht ganz mit, dass Holstein komplett bestimmt hat, wo es hingeht. Ne? Also auch Nürnberg hat über dieses Spiel bestimmt und in erster Linie halt in den ersten Momenten darüber, dass sie erstmal noch ein bisschen verunsichert waren, aber dann halt Schritt für Schritt reinkamen in dieses Spiel und so ihre Two Cents reingeschmissen haben in der ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Also, dass Nürnberg Qualität hat und so, Grund auf dem Papier zumindest, oder auch eigentlich Potenzial, deutlich mehr Potenzial als die aktuelle Situation, das wissen wir ja. Trotzdem, ja, also für mich ist es immer, das war so ein Spiel, das plätscherte in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen.
Ja, es war so ein bisschen egal.
Also, ja, irgendwie war nichts, was einen irgendwie vom Hocker reißt und aus den Schuhen schießt. Dann ist es am Ende, hat sich die aktuell höhere Qualität durchgesetzt in der zweiten Halbzeit, die liegt bei Holstein, auch wenn die Wochen vorher schwierig waren und man manchmal gedacht hat, Alter, jetzt zeigt mal ein bisschen was.
Mach
ne? mal. Aber da war Holstein jetzt einfach, ist aktuell einfach stärker als Nürnberg. Und am Ende lässt es sich tatsächlich runterbrechen, auch wenn das natürlich auch die anderen dazu gehören, aber mit Rehse und Skripski hast du in diesem Spiel einfach die Unterschiedsspieler in deinen Reihen gehabt.
Absolut. Ne? Also erstmal hat man ja offenbar in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, das Trainerteam. Holstein blieb lange in der Kabine, Nürnberg war schon minutenlang wieder draußen, also da gab es wohl einiges zu bereden. Und dann haben sie im Grunde das umgesetzt, was es schon in der ersten Halbzeit gebraucht hätte, dass du nämlich viel schärfer auch die Tiefe attackierst. Und da hast du natürlich einfach mit Skripski und Rehse zwei Spieler, die das wunderbar umsetzen können und so. Ne? Ja, irgendwie so ein neues Traumduo, wenn du so willst. Ne? Skripski, zwei Tore, Rehse hat er noch einen aufgelegt, Rehse wiederum hat einen für Skripski aufgelegt, haben ordentlich Scorerpunkte gesammelt, die beiden. Ne? Ist schon krass, ne? So ein Skripski steht jetzt bei 6 Toren, 4 Vorlagen. Auch ein Rehse spielt gefühlt, was seine Stats angeht, seine beste Saison jetzt schon. 4 Tore, 4 Vorlagen. Zusammen kommen sie auf 18 Scorer, sind damit ligaweit fast Spitze, werden nur noch von Felix Platte und Marvin Pieringer vom SC Paderborn in dieser Disziplin überboten, die allerdings natürlich auch von diesem 7-3 gegen Holstein profitiert hatten, wo sie ordentlich Scorer gesammelt haben.
Leider nur 7-2.
Ach, 7-2, sorry, ich wollte Holstein gerade ein Tor schenken. I'm sorry.
Verdammt.
Aber nichtsdestotrotz, irgendwie, die beiden sind wirklich on fire.
Ja, ne? Absolut. Und das ist dann, wie du es gesagt hast, so, wie einfach das gehen kann. Ne? Mit langen Bällen, da vor allen Dingen, wo Skripski dann auch Rehse auf die Reise schickt. So einfach war Nürnberg eben auszuhebeln in dem Moment.
Komplett, die sind dann einfach in dem Moment viel zu weit aufgerückt, hatten überhaupt keine gute Staffelung.
Ja.
Und dann knallt Skripski das Ding natürlich auch perfekt nach vorne, weil er auch weiß, Rehse wird in diesen Raum starten.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da war es im Grunde eigentlich ja für Rehse leichtes Spiel. Ne? Hängt da seinen Gegenspieler ab und schiebt dann locker ein. Mhm. In dem Moment hatte ich kurz noch meine Zweifel, ob er den so locker einschiebt, aber an so einem Tag funktioniert dann auch das. Ne?
Ja, und Skripski merkt man einfach, wie wohl der sich fühlt in dieser Rolle, die er jetzt einnimmt. Ja. Das war einfach nicht seins auf der 8,
Am
Anfang nach seinem Wechsel gespielt hat. Und da hast du auch gemerkt, dass er fühlte sich da nicht wohl, das hat nicht funktioniert und das hat ihn auch dann so rausgebracht, dass er in der gesamten letzten Saison sein Potenzial höchstens andeuten konnte.
Ja, das deutete sich dann schon zum Ende der Rückrunde an, was er in anderer Position halt leisten kann und bestätigt das einfach in dieser Saison phänomenal. Ne?
Ja.
Und schon wieder war ein Tor dabei mit rechts, links unten, ne? Ich glaube, das war sein, ich weiß nicht, sein viertes oder fünftes, das war auf diese Art und Weise erzielt.
Der Signature Move.
Der Signature Move, genau, so wie Robben früher. Was du eigentlich scheinbar ausrechnen kannst als Gegenspieler, aber was dann nicht zu verteidigen ist, wenn du es so perfekt umsetzt.
Ach, das ist ja das beste Beispiel, ist ja immer noch dafür tatsächlich Stanley Buda, wo du immer dachtest, diesmal geht er auf der anderen Seite vorbei, und am Ende war es dann doch wieder so. Es ist manchmal ist es funktioniert einfach, und das hat ja auch dann viel mit Gefühl zu tun. Also die trainieren das ja bis zum Erbrechen, und manchmal klappt's halt überhaupt nicht, und wenn du dann zwei so Dinger gemacht hast, dann geht der dritte halt auch so rein. Weil es ist einfach das ist ja auch Muskelgedächtnis, muss man auch dazu sagen, der ganze Bewegungsablauf ist der gleiche, kommt immer gleich in die Schussposition, zieht immer gleich ab.
Wir werden hier Sportwissenschaftler.
Moment, ja, absolut, gefährliches Halbwissen, würde ich sagen, aber und ja, das funktioniert einfach, und Skripski ist ja nicht nur durch seine Abschlüsse, die wirklich, wirklich gut sind, sondern halt auch dieses, und unser Kollege Opa Geil nennt es ja immer gerne,
Grüße
dieses,
gehen raus.
Raumdeutertum.
Genau, ja, wo hat er sich das wohl?
Das ist, ich weiß auch nicht. Also das ist ist aber tatsächlich ja so. Also der hat da einfach ein Gespür für Laufwege,
und dazu
für Räume.
Gutes Timing in der Ausführung seiner Aktion einfach.
Ne? Und das macht im Moment wirklich Spaß. Also, und dann ist es halt so, wir haben ja viel über fehlende Effektivität und so weiter geredet. Und in diesem Spiel war die Effektivität brutal da, ne? Das musst du auch sagen.
Ja.
Das waren jetzt nicht viele Chancen. Also wirklich hochkarätige Chancen sozusagen. Und dann ist es eiskalt, wie du gesagt hast.
Ja, und innerhalb von 4 Minuten kriegst du das Ding einfach auf deine Seite. Und danach fand ich es dann sehr überzeugend, eben auch, weil Nürnberg natürlich auch abgebaut hat und das kollektive Fragezeichen so ein bisschen über dem Kopf hatte. Holstein hat sie gut vom Tor weggehalten. Ne? Und wichtig, dass du dann natürlich in der 80. Minute noch das 3-1 nachlegst und damit gefühlt auch in dem Spiel den Deckel drauf machst.
Genau, ne? Das, was ja auch vorher immer verpasst worden ist, in den Wochen vorher.
Ja, und dann wird's kitzelig nach hinten raus, wenn die hohen Dinger reinfliegen und so. Ne?
Genau, gegen Rostock war es genauso. Du kannst dir in der Schlussphase, die ein bisschen hektisch wird, wo ein bisschen mehr Verkehr im Strafraum ist und sich viel auf Standards, hohe Bälle und so weiter einpendelt, kann dir einer durchrutschen, so wie jetzt auch, ne? Aber dadurch, dass du halt vorher den 2-Tore-Vorsprung dir erarbeitet hast, ist das dann am Ende egal.
Ja, das macht sich vielleicht in der Statistik dann nicht gut, aber im Grunde ist das Tor zum 2-3 in der 94. Minute unerheblich, weil du auch weißt, es wird eigentlich danach direkt abgepfiffen.
Es wird
keine weitere Aktion geben.
Ich bin auch der Meinung, eigentlich das Tor, das kam so spät, das hätte eigentlich gar nicht mehr zählen dürfen, dann hätte ich auch das genau richtige Ergebnis getippt in meiner Tipp.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir da mal eine Petition bei der DFL starten, sodass solche späten Ergebnisse nach Ablauf der eigentlichen Nachspielzeit eigentlich noch nicht mehr zählen.
Das war ein ganz klassisches 3-1-Spiel.
Ja.
Und dann sowas.
Ja, was soll das? 94. Minute, ne? Wobei nur irgendwie 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden.
Frech.
Also,
wirklich frech.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Kollege Timo Gerach irgendwie selbst eine Wette laufen hatte.
Nein.
Streichen wir raus.
Nein,
aber unterm Strich bleibt kein Spektakel, was Holstein abgeliefert hat, aber sie haben die Dinge gezeigt, die sie zeigen mussten, gerade in der zweiten Halbzeit, und das war nun mal diese verdammte Konsequenz. Die haben sie umgesetzt, haben die Effektivität gezeigt, die ihnen einfach so lange abgeht und so. Witzig ist ja auch, also wir reden immer wieder oder in den letzten Wochen sehr oft drüber, dass es Holstein an dieser Kaltschnäuzigkeit mangelt. Aber jetzt musst du mal auf die Tabelle gucken und auch auf die Tordifferenz. Ne? Holstein steht jetzt bei 20 Toren. Ist nur eine Mannschaft besser, die vom 7-2, nicht 7-3 gegen Holstein profitiert hat, nämlich der SC Paderborn. Und ja, dahinter kommt schon Holstein mit 20 Toren. Ne? Das ist schon einigermaßen kurios. Also man will fast sagen, meckern auf hohem Niveau, was wir hier immer betreiben. Ne?
Ja, das ist dann so ein bisschen ein Thema gefühlte Wahrheit. Ne? Also man hat das tatsächlich nicht so ganz auf der Pfanne. Aber wenn man dann sich die Tabelle anguckt, dann sieht man ja auch sofort die Kehrseite der Medaille, ne?
Ja, denn da steht ja noch was auf der anderen Seite der Differenz. Ja. Ne? Jetzt hat man ja wieder 2 kassiert. Holstein steht bei 22 Gegentoren. Es gibt nur eine Mannschaft, die mehr hat. Magdeburg mit 23 Gegentoren. Also bei Holstein ist immer was los.
Ja.
Ne? Also es fallen auf jeden Fall Tore.
Eine Saison der Extreme.
Ja, das ist wirklich so. Aber diese 22 Gegentore, gut, da sind auch wieder die 7 Tore drin. Ich will aber dieses Ergebnis gar nicht rausrechnen. Das gehört mit zur Saison.
Das haben sie sich ja selber eingebrockt.
Genau. Und selbst letztes Jahr nach diesem wirklichen Grottenstart mit hier 3x0-3 und so weiter, hatte man nach 11 Spielen nur 21 Gegentore, eins weniger. Und da siehst du, halt auch im Grunde mit dem Vergleich dann nochmal der Vorsaison, was den Unterschied ausmacht zwischen einer absoluten Mittelklasse-Mannschaft, die Holstein nun mal qua Tabelle gerade darstellt, und einer Spitzenmannschaft. Das ist nun mal die defensive Stabilität, ne? In der Saison, ja. 2021 hatte Holstein zum selben Zeitpunkt nur 11 Tore kassiert, nur halb so viele. Und das war damals ja auch wirklich das Salz in der Suppe, ja, bei Holstein. So, ne? Ja. Das war die Grundbasis von allem. Da hat Ole Werner ja auch in der Sommerpause zuvor ja ein großes Augenmerk drauf gerichtet, auf die defensive Stabilität, weil er genau das halt analysiert hat. Das ist das, was uns fehlt, damit wir unser Spiel auch machen können und vorne Erfolg haben. Wir müssen erstmal hinten gut stehen.
Ja, es ist phrasig, aber es steckt viel Wahres drin, alte Football-Weisheit, Offense wins games, Defense wins championships.
Jetzt werden wir hier schon polysportiv, so, oder ja, wie hat
aber Olivier es ist, das es ist tatsächlich so, ne? Du kannst, wenn du, wie soll man sagen, wenn du echt offensiv starke Truppe hast, alles schön und gut, du kannst damit auch Spiele gewinnen und du kannst auch so wie jetzt in Nürnberg locker 3 Tore schießen, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, dass du halt hinten stabil bist, dass du, auch wenn du mal kein Tor schießt, eben einen Punkt holst, ja, durch ein 0-0, und das ist ein großer Faktor und das sieht man jetzt ja auch, wenn man dann die Gesamttabelle sich anguckt, zum Beispiel da der HSV deutlich stabiler, deutlich weniger Gegentore. Das ist dann am Ende der Unterschied.
7 Gegentore.
Ja, 7. Ja, guck mal.
Jo, also, das ist nicht allzu viel. Ne?
Am anderen Ende des Spektrums, ne? Und da sind's dann einfach, auch wenn du dann offensiv mal keinen guten Tag hast, die Effektivität nicht passt, hast du ja auch immer mal wieder. Dann hast du halt durch eine stabile Defensive schon mal eine Grundlage, auf der du regelmäßig Punkte holst. Und ja, das ist ja, deswegen haben wir ja auch die letzten Wochen dann so darüber gesprochen und es kehrt sich hoffentlich jetzt ein bisschen um. Es sind ja Spiele gegen den HSV und auch gegen Bielefeld, auch wenn die wirklich auch schwach sind dieses Jahr. Aber denkst du ja vorher so, na gut, in Bielefeld kannst du verlieren. Mhm. Du kannst jetzt auch, jetzt kommt Heidenheim, sprechen wir ja noch drüber, du kannst auch gegen Heidenheim zu Hause verlieren.
Auch das ist, ne, möglich.
Aber es ist halt wichtig, dass du zwischendurch punktest und dass du relativ regelmäßig punktest für die eigene Birne, ja, um dir selbst zu zeigen, dass du es kannst. Dann kannst du auch solche Rückschläge viel besser wegstecken, weil die dich gar nicht in so eine Bredouille bringen. Ja.
Genau, und insofern sind, jeder Punkt ist wertvoll, hier wieder Phrase, aber insofern waren diese 3 Punkte jetzt schon ganz geil, ne? Du stehst jetzt bei 16, könntest, wenn es wirklich gut läuft am Wochenende gegen Heidenheim, kannst du schon an die 20-Punkte-Marke ranrücken und die ist, auch wenn wir bei der alten 40-Punkte-Weisheit sind, ist das dann einfach schon die halbe Miete gefühlt, ne? Die du vor Ablauf der Runde im Sack hast.
Das stimmt. Der Sieg ist auch wichtig, um Nürnberg halt da hinten drin zu halten, ja, muss, genau, man sagen.
Also die hat man wirklich auf Abstand.
Wenn die das Spiel gewinnen und die kommen dann ins Rollen, dann ist denen ja auch zuzutrauen, dass sie da schnurstracks an Holstein vorbeimarschieren. Und
genau, die wären eine Mannschaft weniger dazwischen. Mit, ja, ein bisschen schlechterem Torverhältnis, ja, je nachdem, wie es ausgeht. Ne?
Ja. Und 20 Punkte ist wichtig. Ich glaube aber, da bin ich tatsächlich ein bisschen bei Marcel Rapp, Holstein-Trainer, dass es gut möglich ist, dass in dieser Saison Mannschaften mit vielen Punkten absteigen.
Ja, genau. Also, ob es jetzt 40 sein werden, sei mal dahingestellt. Ja. Und genauso stimmt die Kehrseite, dass du mit wenig Punkten auch aufsteigen kannst. Ne?
Ja, es scheint irgendwie nochmal enger geworden zu sein und es wird auch noch Bewegung reinkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürth und Bielefeld da bis Saisonende, also echtes Saisonende, nicht dieses blöde November. Zwischenzeitlich.
Ja, also Saison wir haben ja eigentlich 2 Minisaisons, ja, genau.
Ich glaube schon, dass da noch was passieren wird. Braunschweig hat sich ein bisschen stabilisiert, Magdeburg fällt ein bisschen ab, aber da ist so viel Bewegung drin. Und
ja, du darfst nicht mit der Dummheit der anderen rechnen, um es jetzt mal so zu sagen.
Und man nimmt sich halt, weil das alles so fast direkte Duelle sind und zwischen Mannschaften, die ähnlich viele Punkte haben und so, nimmt man sich halt gegenseitig jedes Wochenende neu die Punkte weg. Ja. Und dafür ist so ein Sieg jetzt wirklich wichtig. Und dann muss man gucken, wo es jetzt gegen Heidenheim hingeht. Heidenheim ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, also Nürnberg super verunsichert, Heidenheim
ist das,
wie
das
immer
davon,
ne? Mega stabil. Ja, ne?
Diese Mannschaft ist und bleibt einfach unter Frank Schmidt wirklich ein Phänomen. Ne? Also die sind wieder oben dabei, sind jetzt Vierter, sind auf Tuchfühlung zu Platz 3. Also wenn Stabilität einen Namen hat in dieser Liga, ist es halt Heidenheim. Ne? Haben wir jetzt eine Niederlage, das war Anfang August gegen den HSV, und dass man gegen den HSV auch mal verlieren kann, hat Holstein in dieser Saison erstmals in der zweiten Liga dann ja auch gemerkt.
Ganz neues Gefühl.
Ja, zuletzt waren sie so ein bisschen im Ergebnishänger, hatten 3 Unentschieden am Stück. Pünktlich zum Spiel gegen Holstein wieder mit einem Sieg gegen Hannover, wie wir wissen, ja auch ein ambitioniertes Team, ne? Und Heidenheim ist einfach stabil. Und das, was sie halt unterscheidet zu Holstein, ist genau das, worüber wir gerade eben gesprochen haben, die Gegentore. Ne? Die stehen bei 8 Gegentoren nach 11 Spielen. Das ist die Basis in Heidenheim. Das ist nie, und das war in den letzten Jahren auch nie Spektakel, aber es ist immer aus einer klaren Ordnung. Es ist immer diszipliniert. Alle wissen, was zu tun ist. Es gibt immer mal in diesem Kader Fluktuationen, aber immer ein Korsett, das steht und so. Und da bauen sie seit Jahren drauf auf. Ne?
Spektakel wurde es da, wann war das, vorletztes Jahr, wo es dann, wo Heidenheim in die Relegation gegangen ist, gegen den HSV vorletzter Spieltag.
Das muss 1920 gewesen sein. Ne?
Das, dieses Spiel gegen den HSV da, 3 Spieltage vor Schluss, also da hat dann Heidenheim auch mal Spektakel ausgepackt.
Ja, das aber, können sie auch, aber es ist eher Ausnahme.
Auf der Basis ehrlicher Zweitliga-Arbeit, ne, in allen Belangen, also ein so unaufgeregt, bodenständig geführter Club, der mit Freud da und natürlich auch Wirtschaftskraft dahinter hat, das ist klar.
Genau, der Großsponsor in Heidenheim.
Ganz genau, Loks und so weiter. Das, aber alles verwurzelt, ne? Also Frank Schmidt, der ewige Frank Schmidt, gebürtiger Heidenheimer, ist da auch, wenn man sich seine Vita mal anguckt, ja auch so ein bisschen überraschend reingerutscht in die Geschichte.
Stand ja eigentlich, glaube ich, schon im Wort bei einem Freund und sollte in einer Versicherung arbeiten oder so, ne? Und musste wirklich dann überredet werden, das ja doch noch zu machen. Ist damals ja eigentlich nur so als Interimslösung dann eingesprungen und die Ergebnisse passten. Ich glaube, es war damals Regionalliga. Ne? Ja. Und dann hieß es, ach komm, mach mal weiter. Ne? Und aus diesem Mach mal weiter sind jetzt mittlerweile halt mal gediegene 15 Jahre geworden.
Ja.
Das ist schon krass, genau. September 2007 hat er übernommen. Ich glaube dann irgendwann jetzt so mehr oder weniger um diese Zeit, vor 15 Jahren im Oktober, wurde das dann die Dauerlösung, ne? Und das ist ein Wahnsinn. Und es gab ja immer auch mal Interessenten, auch aus der ersten Liga. Aber der ist einfach geblieben, ne? Der ist loyal. Aber sagt ja auch, er will Erfolg. Ja. Also er unterschreibt auch nur Verträge für die erste und zweite Liga, weil er selbst, so meine ich es gelesen zu haben, sagt so, ja, wenn wir in die dritte Liga absteigen, dann war ich ja unerfolgreich. Ja. Und dann möchte ich das nicht mehr. Ich möchte weiter Erfolg haben, ne?
Ja. Also Ambition ist da auf jeden Fall da. Heidenheim kommt ja aus dem sehr soliden Fundament, auf dem die einfach ein Stück weiter sind als Holstein in der Zweitliga-Entwicklung. Ja, genau. Ne? Muss man sagen, die haben schon eine etwas höhere Basis sozusagen, schaffen das immer wieder, auch wenn da Spieler den Verein verlassen, weil die Begehrlichkeiten wecken bei... Das ist ja bei Holstein, würde ich jetzt sagen, ähnlich so wie mit Lee. Das ist ja dieses Kaliber Mainz, Augsburg. So, das sind so diese Clubs, wo dann die Topspieler der zweiten Liga
das ist immer so die Kragen
Interesse wecken. Ne? Genau. Ja. Und die haben es immer wieder geschafft, da was aufzubauen. Und die sind immer unangenehm zu bespielen, obwohl sie jetzt gar nicht so unbedingt so diese immer viel beschwörte Zweitliga-Aggressivität und so haben, also nicht übermäßig, klar, das, was du brauchst, ja, aber ist jetzt keine giftige Truppe aber...
Das ist einfach eine, in dem, was sie tut, sehr sehr komplette, organische Truppe, ne?
Total kompakt.
Genau, und eigentlich weißt du immer, die spielen entweder aus dem 4-1-4-1 oder aus dem 4-2-3-1 und das ist ja so die Krux, das ist scheinbar leicht zu bespielen, aber es ist halt auch nur scheinbar leicht zu bespielen, es ist so schwer zu knacken am Ende, ne? wenn das so diszipliniert umgesetzt ist. Und das ist es einfach. Ne?
Das siehst du ja. 8 Gegentore, davon 2 gegen den HSV, 2 oder 3. Ich bin gerade nicht sicher.
Ich glaube, es war sogar nur 1. Wir werden es nachreichen.
Wir sind wie immer schlecht vorbereitet. Ja, ja. Also das ist ja morgen, wirklich... es sind ja wirklich auch reihenweise Spiele, wo du weißt...
1-0.
Ich hab's gerade tatsächlich nur 1, ja, okay. Aber es sind so viele Spiele, das ist vielleicht aber auch ein Vorteil für Holstein, wo du weißt, du musst erstmal ein Tor gegen die schießen, das ist schwer.
Ja.
Aber wenn du ein Tor erzielt hast, dann bist du auch in einer guten Position. Denn manchmal ist es eben so, die haben viele Spiele zu null, aber wenn sie mal ein Tor kassieren, dann geben sie auch Punkte ab.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du musst zwei oder drei Tore gegen Heidenheim schießen. Ja, alles gleich gesagt.
Erstmal, würde erstmal aber nicht Tore schaden, zwei oder drei
würde
Tore.
Würde nicht schaden, schießen, absolut. Ja. Das ist ja, wie wir über Nürnberg geredet haben, gerne dann ja auch zwei Tore Abstand irgendwie vor der Schlussphase herstellen. Das ist immer der Traum, damit du dir halt so ein Wurstel-Gegentor, was immer durchrutschen kann, erlauben kannst.
Ja, und dass Heidenheim natürlich in der Lage ist, einfach mit der individuellen Qualität vorne Tore zu machen. Ne? Ja, ich sag nur Tim Kleindienst, ne? Ist natürlich einer der Top-Stürmer in dieser Liga, wie ich finde. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt zurück, wo du sagtest, die sind schon ein bisschen weiter. Ja, ja, die müssen natürlich auch immer mal Spiele abgeben, aber die waren ja auch in der Lage, eine Millionensumme für den auf den Tisch zu legen.
Richtig, das stimmt, der ja zwischenzeitlich schon mal den Abgang gemacht hatte, Richtung Belgien, genau, ja, das stimmt, also da sind die Möglichkeiten noch ein bisschen anders.
Genau, und wir reden ja immer davon, Holstein irgendwie, dass das Role Model ist so ein bisschen Nürnberg, sag ich schon, Freiburg.
Hoffentlich nicht.
Aber eigentlich ist es auch irgendwie Heidenheim,
ja,
ne?
Es ist ein bisschen Heidenheim, und du musst ja auch sagen, ja, sie haben viel Geld hingelegt für Kleinis, aber sie wussten ja auch genau, was sie kriegen.
Genau.
Ja. Das Risiko war
und
überschaubar.
Und er zahlt
ja
auch zurück, ne?
Das Risiko ist überschaubar. Du wusstest, dieser Spieler ist von der Qualität her top, der passt in die Mannschaft, weil der da einfach lange gespielt hat. Insofern war das, glaube ich, ein relativ einfacher Move, auch wenn es teuer ist. Aber du gehst ja nicht so ins Risiko wie bei einem Spieler, der komplett neu ist, frisch ist, eine Million hinzulegen. Und dann da ist immer ein größeres Risiko dabei, ne? Also deshalb, das war, glaube ich, die Entscheidung war relativ leicht.
Ich will gerade Namen wie Wried und Pichler an dieser Stelle reinwerfen, wo wir bei etwas höheren Summen sind. Ich glaube, diese kolportierten Millionen sind es am Ende gar nicht, es ist etwas drunter.
Ja.
Aber da kommen wir auch nochmal zu Holstein. Jetzt mache ich wieder einen Bogen zu einigen Minuten zuvor, zu Skripski und Rehse. Die lassen ja auch gerade vergessen, dass es mit den Strafraumstürmern bei Holstein gerade gar nicht so richtig funktioniert. Ne?
Das stimmt.
Wried ist in einem Tief, finde ich. Er hat auch in der zweiten Halbzeit, gut, er hatte eine Gelegenheit so, aber ich finde, irgendwie hat er weiterhin keine gute Bindung zum Holstein-Spiel. Pichler kommt noch aus einer Verletzung, da muss man mal gucken, ob das jetzt möglicherweise fürs Wochenende reicht. Letzte Woche ist er ja zumindest wieder auf dem Platz aufgetaucht, konnte individuell trainieren. Wir reden ja mal wieder hier am Mittwochmorgen. Ich werde gleich nochmal zum Training fahren, werde mal schauen, wie weit der Kollege Pichler da ist. Aber
ja, dem muss man ja auch sagen, der war ja auch vor der Verletzung, war ja auch in der Talsohle. Ne? Also
Krise.
Ja, das ist tatsächlich auch Otschi Wried, also auch gegen Rostock fand ich, als er reinkam, er hat ein paar Bälle gut festgemacht so.
Ja.
Das hat er ganz gut gemacht, jetzt in Nürnberg auch, mit dem Rücken zum Tor abgelegt und so weiter. Aber der ist irgendwie so in seinem Stürmerinstinkt irgendwie gehemmt, hat man das Gefühl. Also ich habe da mit Opa ja auch schon mal drüber gesprochen, als ob der wirklich so ein bisschen dran zu knapsen hat, dass das für ihn mit der WM jetzt wohl nichts wird.
Genau, wird ja immer schwieriger für ihn, gerade weil er natürlich da auch neue Konkurrenz im Sturm bekommen hat. Ich glaube, die haben doch jetzt, wie heißt er noch, von Bilbao, Iñaki Williams oder so, haben sie sich quasi mit ins Boot geholt, läuft jetzt für Ghana auf, obwohl er auch einen spanischen Pass hat. Das wird sehr eng, ne? Und jetzt hat er ja nur noch wenige Möglichkeiten, sich wirklich irgendwie zu präsentieren. Er müsste jetzt eigentlich schon in jedem Spiel treffen, damit er noch auf den Zug aufspringt, sag ich mal. Ne?
Ja, und das ist dann so ein Teufelskreis, ne? Irgendwie ist er nicht so richtig da. Also das ist ja alles jetzt Unterstellung, muss man sagen, ne? Das ist alles von außen rein interpretiert.
Wir reden ja locker mit einer Tasse Kaffee
in
der Hand.
Alles rein interpretiert. Aber irgendwie ist er nicht ganz da und kann leider diese Lücke, die vorne in der Box, wie man immer so schön sagt, entstanden ist, sowohl durch Formschwäche als auch durch Verletzung von Benny Pichler, einfach nicht stopfen. Ne? Und da Skripski und Rehse fangen das auf im Moment, beziehungsweise Holstein fängt das insgesamt auf, weil man ein bisschen flexibler, falsche Neun, hängende Spitze so ein bisschen.
Ist so ein bisschen das System FC Bayern.
Ja,
würde ich fast
ein bisschen
sagen,
Hybrid,
ne?
So irgendwie da rummarschiert.
Dass du so vorne so ein paar Mopeds hast, die da rumdüsen. Ne?
Aber es beraubt dich natürlich einer Facette. Also du hast so hohe Flanken, Kopfball-Dinger, das, also Bielefeld, bestes Beispiel, Jani Serra steht da halt vorne, gut, das ist auch echt granatenschlecht verteidigt, muss man sagen, das zweite Tor von Bielefeld, aber trotzdem ist da halt einer, wo du weißt, du kannst eine Flanke reinschlagen und der kommt auch mal an Ball. Der Einzige, der bei Holstein im Moment im Offensivkopfball an Ball kommt, ist ja Patrick Erras.
Und, ja, aber ich kann mich auch an eine Szene in Nürnberg erinnern, wo Skripski, glaube ich, knapp rechts vorbeiköpft, wo
ja.
er wirklich gut einläuft, ja. wieder von seinem Timing natürlich profitiert. Aber das, da hast du natürlich gegen große Kanten, hast du da einfach auch Größenunterschiede
ja.
dann. Ne?
Ja, und deswegen ist es natürlich im Moment ein bisschen Loch da vorne, ja. zentral. Genau. Das ist so. Da
ja, und diese Komponente brauchst du im Fußball einfach. Du kannst den Fußball noch so sehr, ich will jetzt nicht sagen verwissenschaftlichen oder taktisch durchdenken, aber du brauchst vorne auch einen Brecher. Du brauchst diese, ja. diese Komponente.
Ja, zumindest mal, ne?
Ja.
Also das muss ja gar nicht
sich darauf reduzieren. Ja klar, also der muss jetzt nicht über 90 Minuten da vorne in der Box stehen, aber so als Option im Kader
ja.
mit einem guten Grundniveau, dass du weißt, du kannst den bringen und er sorgt nochmal vorne irgendwie ordentlich für Malesche.
Ja.
Das ist schon wichtig, ne?
Das stimmt. Und da ja, auch das ist ja so, wie willst du da rauskommen? Ja, du hast mit Vrieth und Pichler eigentlich auch zwei potenziell starke Stürmer. Also Pichler, als er kam, die Anfangszeit, hat ja alles wunderbar funktioniert.
Definitiv, ja.
Bis zur
Verletzung fand ich ihn auch sehr gut, was quasi das Wandspiel angeht. Und so.
Absolut.
Das war doch auch, ich meine, es war doch das Spiel in Regensburg, wo er sich dann verletzt hatte. Und das war wirklich auch ein Bruch im Spiel. Bis zu dem Zeitpunkt super Bälle festgemacht, hat einen super Tag erwischt in der Ballverarbeitung und in der Ballweitergabe und so. Und das ist dann plötzlich implodiert.
Auch ja immer wirklich an der Oberkante, was Einsatz und Wille und nochmal hinterhergehen angeht. Ja, ne? Also definitiv. Da absolut ein Vorbild in seiner Arbeit, auch gegen den Ball und was der für Wege macht. Das war ja in dieser Zeit so rund um das Braunschweig-Testspiel auch so ein bisschen vielleicht ja ein Ansatz für Kritik, dass man das Gefühl hatte, so auf dem Platz ist da keiner, der nochmal richtig jetzt irgendwie einen Schlag reinhaut. Das konnte man Pichler nie vorwerfen. Das fehlt dann auch schon ein bisschen in der Mentalität nach vorne, würde ich sagen. Aber auch da, die müssen sich jetzt irgendwie, also Pichler muss erstmal wieder fit werden und erstmal wieder einen Ball an Fuß kriegen und so, ne? Und Vrieth muss sich irgendwie am eigenen Schopfe aus dem Schlamassel ziehen.
Ja,
und anderen können ihm ein bisschen helfen dabei.
Anders kann es nicht funktionieren.
Genau, geht nicht anders. Und meinetwegen gerne überraschend, wäre für mich tatsächlich überraschend gegen Heidenheim mit einer absoluten Top-Leistung Holstein da zu Punkten schießen.
Genau, möglichst nach Vorlage von Skripski und Rehse, damit gerne. Die weiter bei den Scorern gerne. Halt klettern. Ne?
Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellellwäre gut. Würde ich gut finden.
Nicht, dass wir es jetzt gejinxt haben und es wird gar nichts. Oder wir haben tatsächlich irgendwie die
guten Geister beschworen. Man muss ja sagen, wir sagen ja immer so schön, wir sind ja immer optimistisch. Ne? Er hält sich bei mir im Moment ein bisschen in Grenzen,
also
ehrlich
gesagt. Ich bin nicht ergebnisoptimistisch, ich bin aber leistungsoptimistisch.
Ja, das glaube ich auch. Das war ja, da war ja wirklich auch Rostock schon ein Schritt nach vorne. Und das hat sich jetzt absolut fortgesetzt. Das glaube ich auch. Was das Ergebnis angeht, Heidenheim ist einfach eine Bank. Also
ja,
da,
genau.
Das ist wirklich schwer und da kannst du auch zu Hause verlieren, ist alles okay. Du musst diese Leistung weiter bestätigen, sozusagen dein ganzes Auftreten bestätigen, um im Flow zu bleiben, weil die nächsten Spiele auch nicht leichter werden. Ne? Es geht dann nach Darmstadt.
Gerade eine der absoluten Spitzenmannschaften in dieser Liga. Ne?
Genau, du hast Düsseldorf noch zu Hause, du hast noch ein Auswärtsspiel unter der Woche auf St. Pauli.
Ja.
Das sind alles so Aufgaben, in denen
Kategorie unangenehm.
Ja, in denen du wach sein musst und in denen du auch ein gewisses Selbstvertrauen brauchst von vornherein. So, und das holst du dir nur über weiterhin gute Leistungen und natürlich auch über Siege. Für Siege gibt's keinen Ersatz, sagt man auch immer wieder. Stimmt auch, aber die Ausgangslage muss dahingehend positiv sein, dass du ein positives Gefühl hast, wenn du auf den Platz gehst.
Genau. Ich sag mal Amen. Also genauso ist es einfach. Ne? Ich kann jetzt nur das Gleiche nochmal wiederholen. Im Grunde ist es eigentlich so. Ne? Holstein muss weiter auf diesen Leistungen aufbauen.
Ja.
Ein Sieg ist keine Pflicht gegen Heidenheim. Er wäre natürlich schön, er wäre auch irgendwo ein bisschen überraschend angesichts der Heidenheimer Form.
Aber
würden ihn mitnehmen.
Er wird auch richtig Spaß machen, muss man auch sagen.
Das kann dann natürlich auch wieder einen Boost geben,
genau,
ne? wenn du weißt, dass du wirklich so eine Spitzenmannschaft auch schlagen kannst.
Wenn du das dir selbst zeigst und da jetzt dahingehend anknüpfst, dass du sagst, so jetzt nehmen wir Heidenheim auch mit und dann bist du gewappnet für die nächsten Wochen, ne? Absolut.
Und der letzte Ligasieg gegen Heidenheim, darf man auch nicht vergessen, ist 4,5 Jahre her, ne?
Ja.
Holstein hat in der Aufstiegssaison beide Spiele gewonnen, danach ging eigentlich fast gar nichts mehr.
Nichts mehr, sowohl zu Hause als auch auf der Schwäbischen Alb, vorzugsweise Ende Januar, ich erinnere mich noch, kalte Nächte
immer
auf der
Traum,
Alb.
Ja.
Genau, also ich bin gespannt. Sagen wir es so. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe gar kein echtes Gefühl, was das für ein Spiel wird. Das kann irgendwie alles sein. Kann ein frühes Tor geben, kann auch ganz lange zu knackende Defensiven sein, wenn Holstein da wirklich seine Stabilität reinkriegt. Kann alles passieren. Ja. Wir gucken uns das an.
Und egal, was passiert, ihr werdet es auf jeden Fall bei uns wie immer erfahren. Wir berichten aktuell im Live-Ticker. Später bekommt ihr natürlich auch den Spielbericht. Die Noten erneut wie immer mit Abstimmungsfunktion. Gebt eure eigenen Noten. Alles auf KN Online am Spieltag nachzulesen. Viel Spaß dabei. Ne?
Also, Sonntag 13:30 müssen wir noch sagen.
Genau, Sonntag 13:30, Chronistenpflicht. Ja.
Gibt auch wieder Tageskasse. Kein Risikospiel wie gegen Rostock.
Ein Traum.
Yes.
Nur hoffen wir noch, dass es trocken bleibt. Ne?
Ja, wäre auch schön. Das stimmt. In diesem Sinne würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wir haben es. Ne?
Ja, wir sind. Ich schweife gerade tatsächlich gedanklich schon so ein bisschen zu Sonntag und stelle mir die Frage, was das wohl werden kann. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Ja, kannst ja mal nächste Woche dann sagen, ob du in deiner Tipprunde durchaus dann mal den einen oder anderen zuletzt verlorenen Punkt auf deine Seite ziehen
tippen
konntest.
Muss ne? ich das ja auch noch. Ja, ich werde da berichten.
Okay, ich freue mich drauf. Wir hören uns in der nächsten Woche
wieder.
Das machen
wir.
Bis dahin.
Yes.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.